Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zurück zu Explore Sustainability. Heute widmen wir uns einem Thema, das seit Jahren im Schatten steht, aber fortwährend unsere Zukunft prägt: autonomes Fahren. Mein Gast ist Dr. Ilja Radusch, Leiter Smart Mobility bei Fraunhofer Focus und Kopf des Daimler Center for Automotive IT Innovations an der TU Berlin. Im Gespräch werden wir erleben, warum der Traum vom selbstfahrenden Auto noch immer ein harter Weg ist und welche konkreten Technologien ihn trotzdem näher bringen könnten. Ein Gespräch mit Techniktiefe, klarem Blick, aber auch Raum für Visionen und Realismus. Herzlich willkommen, Ilja, zum Podcast Explore Sustainability. Schön, dass du da bist. Und als erste Frage, du leitest Smart Mobility bei Fraunhofer Focus. Mhm. Wie siehst du den aktuellen Stand beim Thema autonomen Fahren?
Da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Wir unterscheiden beim autonomen Fahren im Prinzip zwei Anwendungsfälle. Das eine ist, mein privater Pkw übernimmt einen Teil der Fahraufgaben im Stau oder auch in der Stadt. In verschiedensten Ausprägungen kommen wir sicherlich noch dazu. Und dann gibt es den kompletten neuen Anwendungsfall als ÖPNV-Ersatz. Im Prinzip Robotaxi nennen wir das auch. Wir finden keine BusfahrerInnen mehr. Da müssen wir irgendwas tun. Da werden die Gefäße häufig größer. Und die Herausforderungen, die wir insbesondere von der Technik her haben, sind da wesentlich größer, weil wir nicht mehr eine Rückfallebene eines Fahrers, einer Fahrerin haben, sondern jetzt wirklich alles alleine schaffen müssen, dann auch in einem wilden Berufsverkehr. Und da haben wir noch ein bisschen zu tun.
Ich glaube, von dir stammt der Satz, wir haben die Komplexität unterschätzt.
Ja.
Kannst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das gerade Berufsverkehr ist ja so ein Thema.
Das ist so eine Berufskrankheit des Forschenden, dass man denkt, wenn man das einmal grob verstanden hat, worum es eigentlich geht, dann ist man in 2-3 Jahren fertig. Und immer wenn ein Forscher sagt, wir brauchen noch 5 Jahre, dann ist das eigentlich beliebig lange weg. Und diesen Satz habe ich gesagt anlässlich einer Rückschau 2023, meine ich sogar, weil wir da 10 Jahre lang eine sehr berühmte Fahrt 2013 gemacht haben, wo wir ähnlich gedacht haben, in 2-3 Jahren ist das ein Produkt und auf der Straße. 10 Jahre später finden wir immer mehr einzelne Teile, die wir behandeln müssen. Und das ist so eine Art Bias, Sachen, die ich als Mensch gut kann, einen Ball fangen, da denke ich, wie schwer kann es sein? Sachen, die mir schwer fallen, große Zahlen miteinander multiplizieren, da denke ich, wenn der Computer das macht in blitzschnell, wow, der ist ja besonders intelligent, dass der Computer aber viel mehr Schwierigkeiten hat, einen Ball zu fangen oder autonom zu fahren, als jetzt große Zahlen zu multiplizieren, das kriegen wir immer nicht so richtig auf dem Schirm. Und das ist dann der Grund, weshalb wir die Komplexität unterschätzen.
Die Komplexität, kommt die eher aus dem urbanen Verkehr oder Autobahn hört sich für mich tatsächlich einfach an?
Ja.
Aber urban, du musst nur hier um die Ecke gehen, dann kommen dir 300 Radfahrer entgegen, noch ein paar Roller- und Motorradfahrer und zig hundert Autos. Fußgänger sind auch noch dabei, Hunde, die über die Straße laufen, was auch immer. Da kommt die Komplexität her.
Genau. Also die Autobahn in Deutschland bzw. Europa, muss man schon sagen. Also ich war auch in anderen Ländern, da fuhr dann jemand rückwärts auf der Autobahn. Das ist etwas, was man dann auch nicht so einfach auf dem Schirm hat, wenn man das in den Computer reinbringt. Aber ja, strukturiertes Umfeld, das haben wir von Anfang an gesagt. Es gibt im Prinzip 2 in Anführungsstrichen einfache Umfelder. Das ist die Parkgarage und die Autobahn. Autobahn ist strukturiertes Umfeld. Wir haben nur Verkehr in eine Richtung. Es gibt keine Kreuzungen, keine Ampeln. Also auch das, was wir da mit unseren Kameras erkennen müssen, ist wesentlich einfacher. Und die Geschwindigkeit auf der Autobahn ist potenziell sehr hoch. Wenn wir da uns anschauen, wo wurden die, für welchen Anwendungsfall wurden die ersten autonomen Systeme in die Fahrzeuge gebracht, dann war das der Staupilot. Auch da haben wir wieder die Geschwindigkeit reduziert, ganz conveniently. Also da gibt es Möglichkeiten, das zu reduzieren, weil das ist das, was man dann als Ingenieur machen muss. Aber der Stadtverkehr, einerseits mit dem schon beschriebenen Hunden, Fahrrädern, dergleichen, nicht alle halten sich an die Verkehrsregeln, das ist ja dann auch nochmal so eine kleine Herausforderung. Und dann insbesondere, wenn wir Richtung ÖPNV, Busse und dergleichen denken, haben wir hier nochmal eine große Herausforderung, weil die Passagiere schlichtweg nicht angeschnallt sind. Das heißt, was sonst immer gut geht, eine Vollbremsung machen, vielleicht so aus 50 oder 30, sage ich mal. Wenn ich angeschnallt bin, dann geht das. Aber wenn ich mit dem Rollstuhl im Bus sitze, dann kann ich das plötzlich nicht mehr machen. Und eine Komplexität, die wir über Zeit erkannt haben, ist, wie gut BusfahrerInnen eigentlich vorausschauend fahren. Die kennen ihre Pappenheimer auf ihrer Strecke, wissen schon, der macht jetzt was. Da weiß ich selber noch gar nicht auf dem Fahrrad, dass ich jetzt wieder mal gegen eine Regel verstoße. Und all das führt dazu, dass man sehr smooth und ohne Anschnallen im Bus sicher unterwegs sein kann. Das dem Computer alles beizubringen, große Herausforderung.
Für mich als Laien, wie baut man so Unknowns systematischen Testszenarien ein?
Die ehrliche Antwort? Gar nicht. Weil Unknowns sind genau die Sachen, die ich nicht kenne. Mhm. Und sobald ich auch mir irgendwas überlege, eine Waschmaschine, die plötzlich vom Laster fällt oder dergleichen, ist das ja kein Unknown mehr. Und alles, was ich machen kann, ist einen Prozess etablieren, wie ich kontinuierlich dazu lerne und kontinuierlich meine Systeme update. Da waren so ein paar Sachen in der Automobilindustrie notwendig, bevor man das konnte. Zum Beispiel Over-the-Air-Updates. Also das war ja vor 10, 15 Jahren gar nicht denkbar, dass ein Auto, was einmal da draußen fährt, Over-the-Air, also ohne Rückholaktion in die Werkstatt aktualisiert werden kann. Es ist auch ein bisschen heikel. Einerseits von der Hardware, die im Auto verbaut werden muss. Andererseits auch, ich verändere plötzlich meine Systeme da draußen. Wir sehen das bei den Apollo-Missionen. Da haben wir einen Nachbau hier auf der Erde. Können quasi immer gleich reingucken, was ist denn da, was könnte denn da kaputt gehen, wenn ich jetzt plötzlich die Varianz erhöhe, weil die haben den Softwarestand, die haben den nächsten. Ist das alles viel komplexer, aber haben wir viel aus der Softwaretechnologie gelernt und entsprechend uns vorbereitet. Das war notwendig. Und was wir jetzt machen können, wenn wir so ein Unknown sehen, beziehungsweise eigentlich, wenn uns so ein Auto sagt, hier bin ich nicht sehr sicher, ob ich das richtig erkannt habe. Das machen nämlich alle neuronalen Netze. Die geben mir so ein Konfidenzintervall, sagt man, wo sie selber einschätzen können, ob sie das jetzt wirklich gut erkannt haben oder nicht. Und wenn das unter einem bestimmten Schwellwert fällt, dann ist man vernetzt im Fahrzeug, schickt das hoch, alles anonym natürlich, und kann das dann einbauen in die weiteren Trainingsdaten und entsprechend dann im nächsten Update ist das dann plötzlich mit drin. Und so ein Auto kann auch mit einer Waschmaschine, die runterfällt vom Laster, sicher umgehen.
Aber was passiert, wenn wirklich Fälle eintreten sollten, die unknown sind? Und gibt es ein Szenario, wo das Fahrzeug sagt, kann ich gar nicht mit umgehen, und dann passiert XY?
Das ist tatsächlich eine gute Rückfallebene, immer zu überlegen, was macht ein Mensch? Und was wir in der Fahrschule beibringen, ist üblicherweise, wenn dir irgendwas unsicher ist, versuch erstmal Energie aus dem System zu nehmen, was bei uns heißt Bremsen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man bremst und stark bremst ohne ABS, kann man nicht mehr lenken, aber an sich ist immer eine gute Idee zu bremsen. Es gibt ein paar Sicherheitsfahrer und Situationen, Formel 1, die nehmen Geschwindigkeit aus, um an der Gefahr vorbeizukommen. Aber sage ich mal, das ist nicht, was wir in der Regel beibringen. Das heißt, auch wenn uns als Mensch irgendwas komisch vorkommt und sei es nur, weil das Auto irgendwelche Geräusche macht, was mache ich? Fahre ich an den Seitenstreifen und versuche anzuhalten. Das Auto muss jetzt auch nicht alles erkennen. Also ob das jetzt ein Wildschwein war oder ein Reh, was quasi die Gefahr darstellt, muss ich gar nicht so genau per se wissen, sondern ich weiß nur, da ist eine Gefahr. Das erkenne ich auch mit sozusagen Sensoren, ganz normal Radar, weil ich da einfach weiß, hier ist was. Und wenn ich dann bremse, beziehungsweise in Maßen, wie es vielleicht geht, da drum herum fahre, dann passt das auch. Natürlich ist das in der Einschätzung für die zukünftigen Fälle trotzdem interessant, dann wieder die Rückmeldung zu haben, über die wir gesprochen haben. Aber an sich dieses Bremsen als Grundreaktion, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, das ist immer gut.
Generell fahren ist von Typ zu Typ sehr intuitiv. Du reagierst vollkommen anders auf den Verkehr, als ich das tue. Ich hub vielleicht mal öfter. Ja. Andere sind da eher distanzierter. Wie kann man solche intuitiven Reaktionen im Straßenverkehr, die ja nun auch bei allen anderen Teilnehmern gelernt worden sind, dass auf eine Reaktion, die ich auslöse, durchaus auch eine Gegenreaktion erfolgen kann. Wenn das nicht mehr da ist, fehlt ja im Gesamtsystem irgendwas. Wie kann das im autonomen Kontext dargestellt werden?
Das müssen wir darstellen. Wir sehen das sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn. Was macht ein Blinker? Mhm. Das ist in einigen Kulturen ist das um Erlaubnis fragen. Man würde hier gern die Lücke nutzen. In anderen Kulturen, ich nenne jetzt keine, wo das ist, ist das mehr so ein freundlicher, eigentlich schon fast nach der Aktion Hinweis übrigens, ich werde vor dir in diese Lücke reingehen. Und das ist Kultur, damit muss man umgehen und das ist etwas, was wir mit neuronalen Netzen aber sehr gut können. Also wir passen die einerseits sehr auf die entsprechenden Länder an. Das heißt, autonomes Fahren ist tatsächlich auch immer sehr spezifisch, nicht nur wegen der gesetzlichen Regulierung in den jeweiligen Ländern, sondern das wird auch bezüglich der Netze, soweit wie es geht, natürlich angepasst. Insgesamt fahren wir immer sehr defensiv, einfach weil wir auch niemanden verschrecken wollen, so ein bisschen wie so ein Taxifahrer eigentlich. Aber insgesamt muss man genau so eine Sachen beachten. Wann macht man was? Hupt man vielleicht? Die große Herausforderung, sowas auch vielleicht in Maßen, in Situationen, nehmen wir nur den Four-Way-Stop in USA, wo man sich eigentlich schon einigt oder diese berühmte auch Fahrschulfrage, und Linksabbiegern geradeaus und dann von rechts kommt noch einer und eigentlich müssen sich alle in die Augen schauen und entscheiden, was sie jetzt machen. Hier in irgendeiner Weise dieses Augenschauen ersetzen und entsprechend die Kultur mit übernehmen, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir versuchen mit in die neuronalen Netze mit einzuprogrammieren, weil jetzt einfach so die STVO zu nehmen oder das Fahrschullehrbuch und zu sagen, wenn ich das in den Computer programmiert habe, dann bin ich fertig. Ja, da haben wir beide schon Beispiele eben gesagt, wie man da nicht gut in dem Verkehr mitschwimmt.
Kommen wir mal so zu dem Thema Tunnelwarnung, Crashs und Teleoperationsmöglichkeiten. Der Grußvorfall sagt extreme Edge Cases. Kann das als Backup dienen in Echtzeit?
Definitiv.
Ja.
Ist auch so vorgesehen. Und wir haben das Eingreifen aus der technischen Aufsicht, also Teleoperation ist ein bisschen überladen oder gibt es in zwei Ausprägungen. Es gibt die sogenannte beim autonomen Fahren, die technische Aufsicht, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Das heißt, da soll ein Ingenieur eine Situation bewerten. Und das kann dann sein, dass vor mir ein Baby auf der Straße ist oder eine Tüte, aber das Auto ist selber nicht sicher. Wir hatten von das Konfidenzintervall angesprochen. Es bleibt auf jeden Fall erstmal stehen, weil das ist die Default-Reaktion, wenn ich mir nicht sicher bin. Und dann muss es aber irgendwie weitergehen. Wenn ich in der Einbahnstraße bin oder hinter mir stauen sich Fahrzeuge, ich kann nicht einfach stehen bleiben. Was jetzt auch nicht geht, ist, dass ich als Autohersteller plötzlich jemanden losschicke, der von Stuttgart nach Nürnberg fährt, um da das Auto wieder in Gang zu bringen. ADAC rufen ist auch ungünstig und insofern dieses Aufschalten, also das Auto ruft selbstständig um Hilfe. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich nicht von draußen ins Auto reinhacken kann, sondern das Auto immer die Verbindung initiiert und sagt, ich brauche hier Unterstützung und dann guckt die technische Aufsicht da rein und bewertet die Situation anhand von den Sensorinformationen. Wie ich dann damit umgehe, sind verschiedene Sachen und das sind dann die beiden Ausprägungen bei der Teleoperation. Teleoperation im Sinne von, ich habe ein ferngesteuertes Auto, also ich lenke an einem Lenkrad bei mir im Büro und diese Lenkbewegung oder Gaspedal drücken wird 1:1 übertragen aufs Auto. Das ist das, was man gern als Teleoperation selber bezeichnet. Das hat einen Vorteil, weil offensichtlich das, was ich ins Fahrzeug einbauen muss, minimal ist und ich gerade vielleicht noch Abstandsregeltempomaten oder Hinderniserkennung brauche, aber das war es auch. Also keine fancy KI-Systeme. Das ist geregelt in der Fernlenkverordnung, direkt auch so genannt. Das hat eigentlich mit autonomem Fahren nichts zu tun. Diese technische Aufsicht, da habe ich immer noch ein sehr, sehr schlaues Auto, was aber nicht mehr genau genug weiß, wie es mit der Situation umgehen kann. Und das heißt, entweder gibt es dann einen Vorschlag vom Auto, ich würde hier links vorbeifahren oder ich würde geradeaus fahren, sag mal, technische Aufsicht, was soll ich machen? Und dann gibt es noch so ein Zwischending, wo man sagt, ja, das ist jetzt alles zu kompliziert, da vielleicht auch, weil ich halb über den Bordstein fahren muss oder dergleichen. Und da versuche ich dann selber einzugreifen. Da sind dann aber noch die ganzen inhaltlichen oder KI-Systeme durchaus aktiv. Und könnten zum Beispiel erkennen, will ich in die Gegenspur fahren oder nicht. Das ist ja von der Ferne immer ein bisschen schwer zu erkennen. Und dann aber so eine Spur zu erkennen, das ist immer noch möglich in der Fernlenkverordnung, also rein im sensorischen Übertragen von Lenkbewegung, Gaspedal. Da ist das natürlich nicht mehr so gut, einfach weil die Autos viel, viel dümmer sind.
Was du gerade erzählt hast, sind mir so zwei Sachen eingefallen. Einmal, ist es nicht unglaublich teuer, wenn Operatoren in der Ferne, ich glaube, ich habe mal gelesen, 1,5 Operatoren pro fahrerlosem Taxi. Das ist nicht wirtschaftlich. Mhm. ist Vollautomatisierung wirtschaftlich erreichbar? Und der zweite Punkt wäre, ich komme aus dem Saarland und wenn ich von Aachen nach Saarbrücken fahre, dann fahre ich so ein bisschen durch die Pfalz und das Saarland und Netzqualität und Stabilität ist schon auf der Tonspur eine Herausforderung. Da muss sie ja vorhanden sein. Da muss ja 100%, also Netzwerkqualität darf ja nicht ein Müh unzuverlässig sein, oder?
Das ist genau so. Wenn wir in einem Fahrzeug, was Level 3 unterstützt, auf den Knopf drücken und sagen, jetzt fahr mal im Stau alleine oder auch in der Stadt vielleicht, was dann passiert ist, dass das Auto immer überprüft und zwar durch eine Anfrage ins Backend vom jeweiligen Autohersteller, kann ich hier noch so fahren? Und der Algorithmus, der sagt, ja, du darfst hier fahren, hat verschiedene Informationen, die da reinfließen und genau die Netzabdeckung auch in der Zukunft ist eine der wichtigsten Informationen dabei, weil wie gesagt, das Aufschalten durch die technische Aufsicht und Eingreifen, das ist vorgeschrieben, das muss möglich sein, unmittelbar, also auch nicht nach 10 Minuten, sondern sofort, wenn das Auto danach fragt. Da sind dann noch andere Sachen, hat sich die Karte verändert, also gibt es hier Tagesbaustellen auf der Autobahn oder dergleichen, dass das Auto nicht vorhersehen kann, aber die Netzabdeckung ist schon das Wichtigste, was so ein Auto dann erfährt, wenn es heißt, du darfst hier autonom fahren oder nicht. Und da sind wir in Deutschland auch in Teilen noch vor Herausforderungen gestellt, das autonome Fahren flächendeckend einzuführen.
Heißt für mich, autonomes Fahren ja, aber wahrscheinlich erstmal nur in ausgewiesenen Zonen im Zweifelsfall. Also da, wo wirklich hundertprozentig sichergestellt werden kann, dass die Rahmenbedingungen so stimmen, dass es hundertprozentig dargestellt werden kann. Bedeutet auf dem, nehmen wir jetzt mal den Weg Frankfurt nach München, relativ einfach wahrscheinlich darzustellen. Mhm. Da würde das gehen und auf vielen anderen nicht. Ihr beschäftigt euch wahrscheinlich ein bisschen intensiver mit dem Thema. Seht ihr einen Zeithorizont, bis wir das Thema Netzabdeckung so umgesetzt haben, dass es flächendeckend einsetzbar ist?
Die gute Nachricht ist, fürs autonome Fahren, und wir reden jetzt über Level 3, 4, 5, sind wir nicht die Einzigen, die eine Netzabdeckung haben wollen. Also insofern bin ich da guter Dinge, dass das bald und häufig passiert, weil wir das auch für alle möglichen anderen Anwendungsfälle brauchen. Die Telekommunikationsoperatoren haben auch ein großes Interesse. Die haben jetzt auch entdeckt, mit Drohnen automatisiert Stromleitungen abzufliegen und dergleichen. Das heißt, die haben auch ein eigenes Interesse daran, die Netzabdeckung nicht nur an den Autobahnen entlang zu machen, sondern eigentlich wirklich flächendeckend und vielleicht sogar auch über Wäldern und dergleichen, wo man sonst eigentlich gesagt hat, hier wohnt ja niemand. Das heißt, das wird einfach besser. Wir haben noch einen zweiten Fall, also du hast ja kurz angesprochen, die Wirtschaftlichkeit. Wir sind hier tatsächlich in dem Level 3 Fall, also der Fahrzeughersteller ist verantwortlich und ich kann mich eigentlich zurücklehnen und muss nur in ausgewählten Situationen, wo das Fahrzeug nicht mehr klarkommt, wieder die Fahraufgabe übernehmen, beziehungsweise im ÖPNV-Fall. Da sind wir wieder in der Stadt üblicherweise und da haben wir auch eine Netzabdeckung. Aber die Wirtschaftlichkeit da darzustellen, das wird sehr schwierig, also weil die Systeme noch sehr teuer sind. Man kann nur hoffen, dass die billiger werden. Investieren müssen wir da auf jeden Fall. Der Job mit den 1,5 Operatoren, das klingt ja so, als ob man den Fahrermangel, den man jetzt eigentlich nicht beheben kann, damit auch viel weniger beheben kann. Man muss aber sagen, dass der Job da in der technischen Aufsicht zum Beispiel zu sitzen, natürlich ein anderer ist. Also während ich jetzt im Schienenverkehr oder dergleichen sonst wohin gurken muss, um da überhaupt in den Bus einzusteigen, kann ich mit so einer technischen Aufsicht immer quasi ins gleiche Büro fahren. Das Auto ist dann in ganz Brandenburg oder in ganz Berlin unterwegs. Aber ich selber, mein Arbeitsplatz ist immer der gleiche. Und insofern ist da die Hoffnung, dass man da vielleicht auch eher noch Menschen findet, die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Aufgabe muss natürlich sein, das immer weiter runterzudrücken. Man muss fairerweise sagen, in den 1,5 Personen, die da angegeben wurden, da waren auch Wartung, Reinigung und alles Mögliche mit drin. Bei den anderen Systemen, wir sind jetzt eher so bei Level 2, 2+, 2++ gibt es mittlerweile.
Magst du mal vielleicht die ganzen Level einfach nochmal kurz adressieren, welche Rahmenbedingungen dahinter stehen?
Sehr gerne. Als wir angefangen haben, uns mit dem autonomen Fahren zu beschäftigen, haben wir versucht, das in irgendeiner Weise handhabbar zu machen. Und insgesamt gibt es 5 plus ein Level 0, also eigentlich 6. Level 0 ist dann aber eigentlich das historische Fahrzeug. Und man kann sich merken, dass die ersten 3 Level, 0, 1, 2, da ist immer der Fahrer, die Fahrerin in der Verantwortung, das System zu überwachen. Und man kann zwar die die Hände vom Lenkrad nehmen und die Füße vom Gas, muss aber eigentlich das System überwachen. Und das heißt, wenn das System nicht klarkommt und einen Unfall baut, vielleicht jemand sogar zu Schaden kommt, dann ist immer der Fahrer, die Fahrerin, beziehungsweise deren Haftpflichtversicherung, diejenige, die da einspringt. Bei den drei Leveln darüber, also Level 3, 4 und 5, das sind verschiedene Abstufungen von Selbstständigkeit und in welchen Situationen das erlaubt ist. Nur auf der Autobahn, nur bei Sonne, nur in diesem bestimmten Gebiet und dergleichen. Level 5 ist dann das Beste, da fährt das Auto so, wie jeder Mensch es fahren würde. Und da ist immer der Hersteller verantwortlich und würde auch die Kosten bei einem Unfall übernehmen. Und das ist sozusagen dieser Haftungsübergang von demjenigen, der im Auto sitzt, zu dem Hersteller. Das ist sozusagen die Herausforderung, die jemand stemmen muss, der so ein Auto herstellt bzw. in Verkehr bringt. Also das ganz kurz die Level. Und bei den Leveln, wo immer noch am Ende der Halter oder der Fahrer, die Fahrerin verantwortlich sind, da können wir natürlich mehr, also erstens sind das häufig oder eigentlich nur private PKWs, die ich mir selber hole. Und dann ist das ein bisschen wie die besondere Farbe oder die Lederausstattung. Dann gönne ich mir das und da ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung quasi eine ganz andere. Da kann man schon gucken, ein bisschen so wie Navi heutzutage eigentlich auch. Das muss drinne sein. Also wer kauft ein gebrauchtes Auto, wo kein Navi drinne ist? Kann das natürlich sein, dass das irgendwann mal zwar eine Sonderausstattung ist, aber eigentlich immer noch mit dazugehört. Aber diese Wirtschaftlichkeitsrechnung macht natürlich jeder für sich alleine. Und für mich als Hersteller ist das auch viel einfacher umzusetzen, weil ich ja immer sagen kann, am Ende muss der Mensch da auf die Straße gucken. Und wenn das Auto droht, von der Straße abzukommen, dann greift er halt gefälligst ins Lenkrad und korrigiert das, wenn ihm sein Leben lieb ist, sage ich mal. Obwohl wir natürlich in 99,99 Fällen sagen, das passiert nicht.
Erstmal danke für die Erklärung, weil ich glaube, das ist ganz vielen in dem Kontext überhaupt nicht bewusst. Ich fahre ein NIO, spannendes Auto, ja. Hat, glaube ich, irgendwas um die 40 Kamera- und LIDAR-Sensoren, kann in China, glaube ich, bis Level 3 wahrscheinlich fahren. Mhm. Ich merke aber, dass es durchaus Herausforderungen hat, wenn Umwelteinflüsse, Schnee, starker Regen, Nebel zum Tragen kommen.
Ja.
Also LIDAR ist ja von vielen Herstellern auch im Kontext natürlich, mit Kameras sicherlich auch, das State of the Art. Gibt einen Hersteller, der sagt was komplett anderes, weil es natürlich auch billiger ist. Wie siehst du das?
Wozu brauchen wir diese unterschiedlichen Sensoren? Wir brauchen die sensorische Redundanz. Und Redundanz heißt nicht eine Kamera und eine zweite und eine dritte, weil diese Kameras alle dasselbe Fehlermodell im Kern haben. Mhm. Das heißt, wenn es Nebel ist, dann sieht die Kamera nichts und egal, ob ich da eine oder 40 Kameras drin habe, die sehen alle nichts. Und wenn ich jetzt also Redundanz haben will, brauche ich dann einen Radar, der durch den Nebel durchblicken kann oder auch einen LIDAR. Und so kommen wir eigentlich auf den LIDAR, weil wir für diese Level 3 und drüber diese Sicherheit haben wollen, dass wir mindestens eigentlich zwei Systeme haben, die sich gegenseitig bestätigen, dass das, was sie sehen, tatsächlich auch so ist. Und wenn wir dann sagen, durch Nebel, Regen, Schnee oder dergleichen kann ein Sensorsystem ausfallen, brauche ich quasi drei und deswegen ist der LIDAR da häufig geworden. Und insofern gehe ich davon aus, wollen und brauchen wir das. Ist es komplett ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal rein bildbasiert, so wie wir Menschen, das ist ja dann die Aussage gewesen, fahren können? Ich hatte ja eigentlich auch angedeutet, dass immer so die Rückfallebene, also zu überlegen, was macht eigentlich der Mensch, was kann der Mensch, immer ganz gut ist. Man muss da ehrlicherweise aber auch sagen, der Mensch fährt noch nicht unfallfrei und auch nicht ohne Verletzte und Tote. Und insofern wäre da schon der Anspruch, mindestens so gut wie der Mensch zu sein und aber eigentlich sogar noch weit darüber hinaus sozusagen die Anzahl der Verkehrstoten beziehungsweise auch der Verletzten auf null zu senken und dann eher zu gucken, dass die Sensorik, die ja heutzutage noch sehr teuer ist, weil die Ansprüche im Automobilbereich natürlich auch sehr hoch sind. Wir wollen bei minus 30 Grad, bei plus 70 Grad und dergleichen. Also wenn man an Dubai oder Skandinavien denkt, muss das alles noch funktionieren und dann soll es auch noch 10 oder 20 Jahre halten. Und da kann man auch verstehen, warum das alles noch sehr teuer ist. Hier wäre aber die Erwartung, dass das über Zeit auch wieder billiger wird und entsprechend dann auch kein Problem mehr ist zu verbauen.
Ich glaube, das mit den Kosten wird sich tatsächlich im Rahmen der Stückzahlen regulieren. Würdest du dich in einen rein Kamera gesteuertes autonomes Auto setzen?
Das ist immer so eine Frage, die kommt ja darauf an, für die Fahrt von Oslo nach Madrid oder
in Los Angeles im Stadtverkehr.
Ja. Also in Los Angeles im Stadtverkehr glaube ich auf jeden Fall, weil da so viel Stau ist und die Geschwindigkeiten so niedrig sind und man muss quasi nur grob erkennen, wo das Auto vor mir ist und dann ist auch schon gut. Aber wir merken auch, wo ist denn diese Technologie viel entwickelt worden, wo ist die als erstes eingesetzt worden und das war in Kalifornien mit besten Wetterbedingungen und selbst Waymo, die da ja sehr aktiv sind und eigentlich weltweit, glaube ich, am meisten Fahrzeuge da im Verkehr tatsächlich haben, die sagen auch so Starkregen, das ist auch noch ein Problem. Das ist immer genau das, wo wir als Menschen schon sagen, ey, hier fände ich es jetzt eigentlich gut, wenn das Auto alleine fährt. Aber das ist eine Herausforderung, die wir ja natürlicherweise uns natürlich sofort angenommen haben, als wir überhaupt überlegt haben, wie kann das denn gehen mit dem automatisierten Fahren?
Also der Idealcase wäre ja für autonomes Fahren, die Stadt Berlin beschließt, ab 2027 kann man in Berlin nur noch autonom fahren. Wir haben nur noch Fahrzeuge, die halt tatsächlich alle autonom fahren.
Dann wäre es einfach.
Dann wäre es einfach, oder?
Ja.
Die Kombinatorik aus, ich könnte mal autonom fahren. Vom wirtschaftlichen Aspekt, die Hersteller investieren ja aktuell unglaublich viel in dieses Thema. Um es in irgendeiner Form mit einer wahrscheinlich recht langen Zeitachse noch wirtschaftlich darstellen zu können. Deswegen haben wir, wie ja bei vielen Innovationen, die Technik auch in erster Linie im Premium-Segment. Von eurer Perspektive aus, Wirtschaftlichkeit, wann ist so der Tipping-Point, wo ihr denkt, Anzahl an Fahrzeuge, die in den Markt kommen, werden das Thema Wirtschaftlichkeit irgendwo rechtfertigen?
Für den Pkw-Bereich ist das relativ einfach, weil das eine Sonderausstattung ist und sozusagen sich damit auf jeden Fall immer wirtschaftlich trägt. Auch der vielleicht eingeschränkte Anwendungsbereich im Sage auf der Autobahn oder im Stau wird immer weiter mit immer höheren Geschwindigkeiten. Also wir haben ja jetzt schon 95 km/h bald erhöht auf 110. Das ist so der natürliche Weg, wie man dann auch die neuen Fahrzeuge motiviert kriegt, diese Sonderausstattung vielleicht nachzurüsten oder gleich mitzubestellen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Diese Entwicklung wird auch immer weitergehen, wie es eigentlich schon bei allen Assistenzsystemen gemacht wurde. Zumal insbesondere die deutschen Hersteller natürlich immer sehr von den Assistenzsystemen gelebt haben. Also was hat uns da überzeugt? Das war auch die Qualität oder so eine Lederausstattung oder dergleichen, aber dann schon häufig die Sicherheit und das Assistenzsystem. Und beim ÖPNV, also quasi bei den Bussen, die selber fahren, das wird nochmal spannend. Ja, wir sehen die Projekte, die ab 2026 jetzt alle sagen wollen, ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein. Das heißt, die gehen dann tatsächlich den Schritt, dass dann niemand mehr in dem Fahrzeug drin sein muss, um das zu überwachen oder in kritischen Situationen damit umzugehen. Und da sehe ich aber eine große Bereitschaft, auch ja insbesondere von jemandem wie BVG oder anderen ÖPNV-Unternehmen, da zu investieren. Dass es hier noch weitere Unterstützung gibt vom Verkehrsministerium, ist auch eine gute Sache, insbesondere weil man sagt, diese Herausforderung, Leute sind nicht angeschnallt und dann doch relativ hohe Geschwindigkeit mit 50 km/h in der Stadt. Das muss sich die Anschub finanzieren, insbesondere damit es da auch aus Europa mindestens mal einen Stack gibt und dass wir da nicht in Softwareabhängigkeit eines einzelnen Anbieters landen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, Elektromobilität haben wir im deutschen Kontext, ich will nicht sagen verschlafen, aber wir waren uns nicht bewusst, wie schnell das gehen würde, obwohl wir eigentlich die Technik dafür hatten.
Also ich bin da noch ungehaltener, weil wir haben das alles gewusst. Und das war auch, wenn jetzt da gejammert wird, ui, China hat ja da seltene Erden eingekauft oder sowas. Es gab 1000 Leute, die das gesagt haben, wir müssen hier aufpassen. Dass die Chinesen natürlich in der Verquickung von Firmen und Staat sozusagen da noch geschickter agieren als jetzt wir in Europa, sage ich mal im weitesten Sinne. Aber ja, wir wollten das verschlafen, das kann man schon mal so sagen. Und finde ich sehr, sehr ungünstig, ja, dass dann da immer noch mal ein Verbrenner hängt, warum auch immer.
Die Folgefrage, autonomes Fahren, haben wir in Deutschland und in Europa tatsächlich unglaublich viele Patente? Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind im Bereich der Forschung sehr weit oben. Mhm. Welche Fehler dürfen wir da jetzt nicht machen?
Das ist eine gute Frage für in 3 Jahren. von hinten raus, ja, na, dieses Umsetzen. Also das ist auch eine unfaire Situation, sage ich mal. Wer ist in diesem ÖPNV-Case eigentlich am meisten drin? Das ist Waymo. Und warum macht Waymo das, haben die von Anfang an gesagt? Oder warum können die das? Einerseits natürlich, weil die einen neuen Markt gesucht haben und Werbung alleine nicht ist. Aber es gibt ganz klar so eine Google-Tax, Google-Steuer. Das heißt, immer wenn ich im Internet irgendwas mache, wird ja in irgendeiner Weise monetarisiert und das über sehr häufig 80% oder sowas von Systemen von Google. Das heißt, sobald die den Leuten mehr Zeit an die Hand geben, dann hier oder da bei den Social Media oder auch im Internet unterwegs zu sein, rechnet sich das für die so. So ein Cross-Selling haben wir natürlich als deutscher Autohersteller nicht oder als deutsche ÖPNV-Betreiber. Und das ist das Unfaire an dieser Situation. Aber nichtsdestotrotz, ja, wäre das ein Fehler, da nicht weiter zu investieren. Auch, ja, mindestens mal, weil wir, wie gesagt, die auch in Berlin zum Beispiel eine Situation haben, wo wir eigentlich viel mehr ÖPNV nachgefragt wird. Also die Stadt würde viel mehr oder der Senat würde viel mehr bestellen wollen, aber wir finden schlichtweg genügend Busfahrer, Busfahrerinnen und können das eigentlich gar nicht alles abarbeiten. Und insbesondere bezüglich der Verkehrswende ist das natürlich wichtig, dass man da auch ein vernünftiges Angebot hat, insbesondere in den Stadtrandbereichen. Also man guckt ja mal sehr auf so die Innenstadt und da ist ja alles schön und gut, aber ich muss natürlich eigentlich auch aus den ländlichen, also aus dem sogenannten Speckgürtel in Brandenburg, muss ich die Leute natürlich auch reinkriegen, weil wenn ich mich in Brandenburg einmal ins Auto gesetzt habe, sehen wir auch in den Bewegungen, dann halte ich da nicht im äußersten S- oder U-Bahn-Station an, sondern fahre dann halt gerade durch. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich dann vermeiden wollen.
Wobei doch tatsächlich gerade für den ländlichen Raum das Thema autonomes Fahren eine Riesenchance ist.
Ja, definitiv. Ja, also, insbesondere für die On-Demand-Verkehre, ja. Weil der Dieselbus, der da leer immer übers Land guckt, das ist kein Fall nachhaltiger als das Auto, was quasi bereitsteht und dann die 2 Mal gerade benutzt wird, die ich brauche.
Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Wie immer eine letzte Frage. Damit wir im Thema autonomes Fahren richtig Speed auf die Straße kriegen, was braucht es aus deiner Sicht aus dem Thema politische Entscheidungen, damit wir nicht die gleichen Fehler machen, wie wir sie im Bereich der Elektromobilität gemacht haben.
Weiterhin Unterstützung, insbesondere Reallabore, Testfelder und parallel die Forschung nicht vergessen. Also wir müssen beides machen, dass wir unterstützen, wenn insbesondere ÖPNV-Unternehmen das in den regulären Betrieb übernehmen wollen. Wir hatten angesprochen, dass es mit Schlechtwetter und teilweise auch Akzeptanz und anderen Sachen immer noch Herausforderungen gibt, wo wir in der Forschung gucken müssen, dass wir in noch mehr Situationen erschlagen können mit so einem autonomen Shuttle. Und diese beiden Bereiche beidseitig zu unterstützen, das wäre die Aufgabe der Politik.
Ilja, herzlichen Dank. Das hat für mich nicht nur Spaß gemacht, das hat mir auch eine ganze Menge neue Infos gegeben. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Daher schön, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.